Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Evelyn Wittmer-Schlumpf hat als neue Justizministerin die Aktenvernichtungsaktion im Fall Thinner begrenzen wollen. Ihr Antrag wurde im Bundesrat abgelehnt. Die Außenpolitische Ständeratskommission bleibt bei ihrer Auffassung, Weiterführung und Ausdehnung der Personenfreizügigkeit sind ein Paket. Der Ständerat arbeitet an der Justizreform konkret. Zivilprozesse sollen im ganzen Land gleichgeführt werden. Die Weltbank verlangt angesichts der Nahrungsmittelkrise mehr Landwirtschaftshilfe für Afrika, konkret Saatgut und Dünger für die afrikanischen Bauern. Und um 13 Uhr Moskau Retour. DRS-Korrespondent Max Schmid geht in Pension und blickt im Tagesgespräch auf spannende Jahre und historische Momente in der russischen Hauptstadt zurück. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Georg Auftemauer.
Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf hat versucht, die Vernichtung von brisanten Akten in einem Strafverfahren wegen Atomschmuggels zu begrenzen. Dies haben mehrere zuverlässige Quellen gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigt. Demnach habe Bundesrätin Wittmer-Schlumpf der Regierung in den ersten Wochen dieses Jahres beantragt, auf den Entscheid des Bundesrats vom November zurückzukommen und deutlich weniger Dokumente zu vernichten als geplant. Wittmer-Schlumpf wollte damit sicherstellen, dass das laufende Strafverfahren gegen die Familie Thinner wegen mutmaßlichen Atomschmuggels nicht beeinträchtigt wird. Der Bundesrat habe ihren Antrag jedoch abgelehnt. Die Akten seien erst dann und nicht wie bisher angenommen schon unter ihrem Vorgänger Christoph Blocher vernichtet worden. Die Außenpolitische Kommission des Ständerats bleibt dabei. Die Weiterführung der Personenfreizügigkeit und ihre Ausdehnung auf Rumänien und Bulgarien seien ein Gesamtpaket und nicht zwei einzelne Vorlagen. Gestern hatte sich der Nationalrat für getrennte Vorlagen entschieden, wie dies auch der Bundesrat empfiehlt. Nun geht das Geschäft erneut an den Ständerat, der sich bereits Ende April für eine Paketlösung ausgesprochen hatte. Die Frage einer Verknüpfung der beiden Themen ist für eine allfällige Volksabstimmung von Bedeutung. Die SVP hat nämlich das Referendum angekündigt gegen die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit oder notfalls gegen ein Gesamtpaket. Die Zivilprozessordnung in der Schweiz soll vereinheitlicht werden. Der Nationalrat ist als Zweitrat auf die Reform eingetreten und hat die Beratungen aufgenommen. Ein Rückweisungsantrag der SVP, der mehr Autonomie für die Kantone verlangte, wurde klar abgelehnt. Die neue Zivilprozessordnung will die 26 unterschiedlichen kantonalen Prozessvorschriften durch ein gesamtschweizerisches Regelwerk ersetzen. Die Vorlage ist der dritte und letzte Teil der Justizreform, die von Volk und Ständen im Jahr 2000 angenommen worden war. Der Nationalrat hat nach dem Ständerat ebenfalls eine Änderung des Ausländer- und Asylgesetzes vorgenommen. Die Änderung musste aufgrund von Vorschriften der EU vorgenommen werden, damit das Schengen-Grenzschutzabkommen umgesetzt werden kann. Damit illegale Einreisen besser verhindert werden können, müssen die Fluggesellschaften den Behörden gewisse Daten über die von ihnen transportierten Passagiere melden. Zudem muss eine Einreiseverweigerung an einer Schengen-Außengrenze, im Falle der Schweiz also auf den Flughäfen, auf Verlangen schriftlich begründet werden. In der Schweiz ist die Zahl der Beschäftigten auch im ersten Quartal dieses Jahres kräftig gestiegen. Das Bundesamt für Statistik registrierte Ende März knapp 3,9 Millionen Beschäftigte. Das waren gut 100.000 mehr als ein Jahr zuvor. Der Anstieg der ausländischen Erwerbstätigen war dabei mehr als doppelt so hoch als jener der Einheimischen. Laut dem Bundesamt deuten verschiedene Indikatoren auf eine Fortsetzung des Wachstums hin, so etwa der Index der offenen Stellen. Landwirtschaftliche Erzeugnisse bleiben laut einer Studie dauerhaft teuer. Dies stellen die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die UNO-Ernährungsorganisation fest. In den kommenden 10 Jahren wird der Preis für Reis und Zucker etwa 10% teurer sein als in den vergangenen 10 Jahren. Der Preis für Pflanzenöl werde gut 50% höher sein. Die Weltgemeinschaft müsse sich deshalb dringend um Hungernde und Arme kümmern, fordern die beiden Organisationen. Die Weltbank fordert mehr Landwirtschaftshilfe für Afrika. Wegen der stark gestiegenen Preise für Nahrungsmittel sei es zwingend nötig, dass die afrikanischen Staaten ihre eigenen Produktionen erhöhen könnten. Afrika habe das Potenzial, seine Nahrungsmittelproduktion zu verdoppeln oder gar zu verdreifachen, stellt die Weltbank in Aussicht. In Schweden hat die UNO-Konferenz zu Irak begonnen. An dem Treffen in der Hauptstadt Stockholm nehmen 500 Delegierte teil. Darunter sind UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, US-Außenministerin Condoleezza Rice und der irakische Ministerpräsident Nouri al-Maliki. Al-Maliki sagte, die Aufgabe des Aufbaus sei schwieriger als der Kampf gegen den Terrorismus. Er hoffe, dass Irak die Schulden erlassen würden. Irak schuldet dem Ausland mindestens 67 Milliarden Dollar. US-Außenministerin Rice erklärte, Irak benötige keine Finanzhilfe, sondern praktische Leistungen wie Investitionen und technische Hilfe. Ein mutmaßlicher Drogenbaron bleibt in Untersuchungshaft. Das Bundesgericht hat seine Beschwerde abgewiesen. Im Falle einer Verurteilung müsse der Mann mit einer Strafe rechnen, die deutlich über die bisherige U-Haft hinausgehe, begründet das Gericht seinen Entscheid. Dem Mann wird vorgeworfen, zusammen mit seiner Familie mit rund 1400 Kilo Heroin gehandelt zu haben. Er war vor 5 Jahren in Mazedonien verhaftet und an die Schweiz ausgeliefert worden. Im Kanton Luzern hat die Polizei eine Bande zerschlagen, die in den Jahren 2004 bis 2007 Heroin mit 2-stelligen Kilobereich verkauft haben soll. Nach Angaben der Polizei wurden bisher 11 Personen verhaftet. Nach weiteren Beteiligten wird noch gefahndet.
Dass der Bundesrat in großem Umfang Akten aus einem laufenden Strafverfahren hat vernichten lassen, löst seit Pascal Couchepins Erklärung zum streng geheimen Regierungsbeschluss einiges Erstaunen aus. Doch die kurze Erklärung des Bundespräsidenten am letzten Freitag war nicht vollständig, wie Recherchen von Schweizer Radio DRS zeigen. So wurden die Akten zum heiklen Atomschmuggelfall nicht schon letztes Jahr unter Bundesrat Christoph Blocher vernichtet, sondern Justizministerin Evelyn Wittwer-Schnupf hat nach ihrem Amtsantritt Anfang Jahr versucht, die Schredder- und Löschaktion zu begrenzen und die Akten zu retten. Ohne Erfolg. Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus.
Von höchster Brisanz war das, was Bundespräsident Couchepin am Freitag in knappen 5 Minuten der Nation verkündete, ohne dazu weitere Fragen beantworten zu wollen. Am 14. November des letzten Jahres habe der Bundesrat beschlossen, den umfangreichen Bestand von Datenträgern und Dokumenten vernichten zu lassen, die bei der Familie Tinne im St. Gallischen Rheintal beschlagnahmt worden waren. Dabei habe es sich um detaillierte Baupläne für Nuklearwaffen- und Lenkwaffenträgersysteme gehandelt. Couchepin begründete die außergewöhnliche Aktion unter anderem damit, dass die Unterlagen ein Sicherheitsrisiko dargestellt hätten. Doch Insider zweifeln diese Version an. Immer mehr verdichten sich die Anzeichen, dass die Vernichtung auf Druck des amerikanischen Geheimdienstes CIA erfolgt ist, der damit vertuschen wollte, dass Urs Tinner, einer der Beschuldigten, während Jahren in Diensten des CIA stand und den USA Informationen lieferte. Was Couchepin nicht gesagt hat, obschon die Vernichtung schon im November beschlossen worden war, blieben die Tausenden von Aktenseiten und Computerfestplatten noch während Wochen unangetastet liegen und wurden erst nach Amtsantritt von Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf zum Verschwinden gebracht. Wie mehrere zuverlässige Quellen gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigen, hat die neue Bundesrätin versucht, den Beschluss vom November abzuschwächen. Wittmer-Schlumpf hat dem Bundesrat in den ersten Wochen dieses Jahres beantragt, auf den Entscheid zurückzukommen und eine differenziertere Lösung zu beschließen, konkret weniger Akten zu vernichten, damit das Ermittlungsverfahren gegen die Familie Tinner in der Schweiz weitergeführt werden kann. Der Bundesrat hat dies aber abgelehnt, worauf die Vernichtung in Angriff genommen worden ist. Konfrontiert mit diesen Informationen, erklärt die Justizministerin, sie wolle sich zurzeit dazu nicht äußern.
Ich sage nicht, ob ja oder nein, sondern ich stelle einfach fest, dass ich mich dazu äußern werde bei Gelegenheit und gegenüber dem Parlament bzw. den Kommissionen.
Die Vernichtung der Akten im großen Stil hat, wie unsere Quellen bestätigen, erst im Februar begonnen und demnach nicht schon, wie bisher allgemein angenommen, unter Justizminister Christoph Blocher, der bis Ende Jahr im Amt gewesen ist. Indirekt bestätigt dies der Präsident der Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments, Nationalrat Hugo Fasel. Seine Delegation, welche die Affäre untersucht, hat in den ersten Februartagen beim Bundesrat interveniert und schriftlich festgehalten, sie sei mit der umfassenden Vernichtung der Akten nicht einverstanden. Auf die Frage, ob es für eine solche Intervention dann nicht zu spät gewesen sei, erklärt Fasel vielsagend:
Die Delegation tut nie Dinge, die zu spät sind.
Gemäß verschiedenen Quellen ist die Vernichtungsaktion nach wie vor nicht abgeschlossen. Allerdings müssen wesentliche Teile der Akten im Laufe des Februars beseitigt worden sein. dem eidgenössischen Untersuchungsrichter Andreas Müller, der das Verfahren Anfang März übernommen hat, sind nur noch Bruchteile des Aktenbestandes vorgelegen, wie Müller bestätigt. Auf die Frage, ob angesichts solcher Lücken überhaupt noch eine Beweisführung möglich sei, antwortet Müller, sie sei dadurch sicher nicht erleichtert worden.
Wollen Sie sich scheiden lassen oder haben Sie Probleme mit Ihrem Miet- oder Arbeitsvertrag und gehen Sie deswegen vor Gericht? Dann ist es entscheidend, wo Sie wohnen. Denn das Gerichtsverfahren sieht von Kanton zu Kanton ziemlich anders aus. Das soll ändern. Der Nationalrat will, wie vorher schon der Ständerat, die sogenannte Zivilprozessordnung vereinheitlichen. Aus 26 mach 1 ist also die Losung im Nationalrat. Hier ist Pascal Krauthammers Bericht aus dem Bundeshaus.
Unser Prozessrecht heute ist alles andere als benutzerfreundlich,
sagte Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf gleich zu Beginn der laufenden Ratsdebatte und meinte damit die Tatsache, dass heute in allen Kantonen nach unterschiedlichen Regeln geklagt und gestritten wird. Für ein Land, in dem die Menschen nicht mehr isoliert in einem Kanton leben, ist dies natürlich problematisch, denn der moderne Schweizer geschäftet und bewegt sich über die Kantonsgrenzen hinweg, er lebt beispielsweise in Aarau und arbeitet in der Stadt Zürich. Kommt es da zu einem Streit am Arbeitsplatz in Zürich und will der Aargauer klagen, dann wäre es sinnvoll, dass das Klageverfahren in Aargau nach den gleichen Regeln abläuft wie in Zürich. Diese Einheitlichkeit kann allein eine einheitliche eidgenössische Zivilprozessordnung garantieren. Darin ist sich die große Mehrheit im Nationalrat einig. Die Geister scheiden sich aber an einzelnen Neuerungen, beispielsweise an der Einführung und gesetzlichen Verankerung der außergerichtlichen Mediation, bei der eine neutrale Vermittlerperson, der Mediator, die Streitparteien bei der Suche nach einer fairen Vereinbarung unterstützt. Für viele im Rat ist diese neue Form der außergerichtlichen Streitbeilegung, wie sie vor allem viele Leute in Scheidung oder Trennung kennen, ein Gewinn für den Rechtsstaat Schweiz. Für den SVP-Juristen Pirmin Schwander dagegen widerspricht diese Mediation der Absicht der eidgenössischen Zivilprozessordnung.
Wenn jetzt jeder eine Mediation, egal auf welcher Stufe, einverlangen kann, dann wird das Verfahren verzögert. Und ein Ziel der einheitlichen Prozessordnung ist das Ziel verkürzen, und da ist die Mediation das falsche Ziel.
Auch die SP hat Vorbehalte und verlangt Änderungen, ansonsten sie dem Gesamtpaket nicht zustimmen will. Ihrer Meinung nach bringt der Entwurf der einheitlichen Zivilprozessordnung, wie er schon vom Ständerat genehmigt wurde, Nachteile im Mietrecht. SP-Nationalrätin und Rechtsanwältin Anita Tanay.
Ein Beispiel, heute ist es so, wenn eine Mieterin eine Mietzinserhöhung anficht und es keine Einigung gibt vor der Schlichtungsbehörde, dann muss der Vermieter klagen. Neu vorgesehen ist, dass immer der Mieter oder die Mieterin klagen muss. Das ist für uns nicht akzeptabel.
Diese strittigen Punkte sind bedeutend, sicherlich, doch es sind nur Details in einem Regelwerk von insgesamt 400 Artikeln. Alles in allem sei diese neue eidgenössische Zivilprozessordnung ein Meilenstein für die Schweizer Rechtsentwicklung, sagt FDP-Fraktionschefin Gabi Huber, Rechtsanwältin und Präsidentin der Rechtskommission.
Das ist ein Riesenwurf, dass aus 26 Zivilprozessordnungen der Kantone eine wird. Noch vor vielleicht 15 Jahren waren die Kantone total dagegen. Heute ist man sich einig, dass das auch ein Standortvorteil für das ganze Land ist, wenn man nur eine Verfahrensordnung hat.
Vor diesem Hintergrund sind die Befürworter zuversichtlich, dass in der Schweiz schon bald nach den gleichen Regeln geklagt und gestritten wird.
Kaum ein anderes Gut beschäftigt die Gemüter derzeit stärker als das Öl. Nicht nur das Benzin an der Tankstelle ist teurer und teurer geworden. Mit dem steigenden Ölpreis kosten neben der Mobilität auch viele andere Güter immer mehr. Von den Nahrungsmitteln bis zu den Nebenkosten für Mieterinnen und Mieter. Wie gefährlich ist der höhere Ölpreis für die Wirtschaft in der Schweiz? Martin Stucki.
Zwei Dinge sind es, die den Wirtschaftsprognostikern im Moment das Leben schwer machen. Erstens die Frage, wo der Ölpreis in ein paar Monaten oder Jahren stehen wird. Und zweitens die Frage, wie sich die Entwicklung des Ölpreises auf die Wirtschaft auswirken wird. Stefan Betschart von der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich.
Vor 8 Jahren kostete das Fass Erdöl rund $30. Heute sind es $130. Dazu mal hätte nahezu jeder Prognostiker gesagt, wir würden uns momentan in einer Rezession befinden.
Befinden wir uns aber eindeutig nicht. Wegen des Erdölpreises ist die Teuerung zwar auch in der Schweiz so hoch wie schon lange nicht mehr. Deutlich über 2% nämlich sind die Preise höher als vor einem Jahr und dafür ist zur Hälfte das Öl verantwortlich. Weil eben nicht nur der Benzinpreis an der Tankstelle, die Rechnung für den Heizöltank oder das Flugticket in die Höhe geschnellt sind, sondern weil Erdölkosten in praktisch jeder Ware oder Dienstleistung enthalten sind, von der nach Hause gelieferten Pizza über die Taxifahrt bis hin zum Kunststoff-Joghurtbecher. Aber trotz dieser Teuerung läuft die Schweizer Wirtschaft nach wie vor auf Hochtouren. Nicht nur, weil sie zu einem großen Teil aus Dienstleistungsunternehmen besteht, sondern auch, weil die Schweizer Unternehmen aus den vergangenen Erdölpreiskrisen gelernt haben und energieeffizienter produzieren als die ausländische Konkurrenz.
Man kann das in dem Sinne messen am Verhältnis zwischen Energieverbrauch und Bruttoinlandprodukt. Da sind wir etwa doppelt so energieeffizient wie die Deutschen. Gegenüber China und Indien sieht das Verhältnis sogar mit 1:9 deutlich besser aus.
Und von dort her drohe denn der Schweizer Wirtschaft im Moment auch die größere Gefahr als von den eigenen Konsumenten, sagt der Konjunkturforscher Stefan Betschart von der KOF. Weil sich nämlich andere Länder, die deutlich mehr unter dem hohen Ölpreis leiden, zurückhaltender zeigen werden beim Kauf von Schweizer Exportprodukten.
Die gestiegenen Energiekosten, die haben sicher für die Binnenwirtschaft einen dämpfenden Effekt. Allerdings dürfte der indirekte Effekt über die ausländische Nachfrageabschwächung und somit über eine Abschwächung der Schweizer Exporte deutlich höher zu gewichten sein.
Wie hoch dann unter dem Strich diese Abschwächung ausfallen wird, kann im Moment niemand dauerhaft voraussagen. Weil nämlich niemand wirklich weiß, was den Erdölpreis denn eigentlich nach oben treibt. Falls sich nämlich der steile Anstieg der Preiskurve tatsächlich nur als gigantische Spekulationsblase erweisen sollte, wie es einige Ökonomen für denkbar halten, dann scheint auch eine Trendumkehr und eine rasante Talfahrt des Ölpreises nicht ganz ausgeschlossen.
Im Verkehrshaus in Luzern steht ein runder Tisch. Der runde Tisch zur Krise bei SBB Cargo. Unter der Leitung von Altnationalrat und Krisenmanager Franz Steinecker suchen die Unternehmensleitung und die Angestellten von SBB Cargo nach einer Lösung für das Werk Bellinzona. Doch der runde Tisch wackelt bereits gefährlich, denn die Arbeitervertreter haben gestern Abend für einen Eklat gesorgt. Aus Luzern Alexander Grass.
Heute hätten am runden Tisch im Verkehrshaus in Luzern konkrete Lösungen diskutiert werden sollen zur Erhaltung des Industriewerks Bellinzona. Eine mittelfristige Variante bis zum Jahr 2012 schien greifbar, doch Streikführer Gianni Frizzo sorgte von Anfang an für heiße Köpfe. Die Werkstätten müssten in ihrer heutigen Form erhalten bleiben, formulierte er das Ultimatum der Arbeiterversammlung an den runden Tisch. Donatello Poggi von der Arbeiterdelegation ergänzte am Radio der italienischsprachigen Schweiz: Es habe sich gezeigt, dass Bellinzona schwarze Zahlen schreibt. Man lasse sich nicht mehr an der Nase herumführen. Heute müsse der runde Tisch bestätigen, dass das Industriewerk ein bundesnaher Betrieb bleibe mit dem Unterhalt von Lokomotiven und von Waggons. Die Arbeitervertreter wollen also, dass ihnen der Ausgang der Verhandlungen garantiert werde, bevor die Verhandlungen richtig losgehen. Genau an dieser Garantieforderung waren vom Streikbeginn an einen Monat lang bis zur Intervention von Bundesrat Moritz Leuenberger alle Vermittlungsbemühungen gescheitert. So hätten Verhandlungen keinen Sinn, sagten denn auch mehrere Teilnehmer, bevor sie sich heute in den Konferenzsaal begaben. Und damit kann auch das von SBB Cargo anvisierte Joint Venture mit dem privaten Waggonbauer Ferriere Cattaneo scheitern. Aleardo Cattaneo sagte vorgestern:
Adesso noi siamo a 1500. Non basta, lo sappiamo benissimo.
Heute würden in Bellinzona 1500 Wagen gewartet. Das reiche nicht. Bis 2011 könne er, Cattaneo, leicht 3000 Wagen nach Bellinzona bringen. Es werde mit 2 Schichten gearbeitet, statt mit einer, so sinke der Fixkostenanteil. Und so werde Bellinzona international konkurrenzfähig. Die aktuelle Stellungnahme der Arbeiterführer habe die Situation für den Tessiner Staatsrat unhaltbar gemacht. Das erklärte der Tessiner Staatsrat Marco Boradori heute Morgen. Und sie bewegt Dominik Sutter von der Josef Meyer AG dazu, nach Alternativen zu suchen. Auch Sutter hätte in das Joint Venture nach Bellinzona geholt werden sollen. Angesprochen auf Schwierigkeiten am runden Tisch, sagte er vorgestern.
Die Mitarbeiter vom IW Bellinzona, die realisieren, dass jetzt der Zug zwar noch nicht abgefahren, aber der Zug ins Rollen kommt und dass man jetzt handeln muss. Denn wenn das Drittkundenvolumen weggeht von Bellinzona, dann gibt es natürlich bezüglich Arbeitsstellen ein kleines Fiasko.
Denn in Bellinzona werden neben 12.000 SBB-Wagen auch 2.500 Privatwagen instand gesetzt. Diese Privaten, sagt Sutter, müssten bis Ende Juni Klarheit haben, wo ihre Wagen 2009 unterhalten würden. Schon jetzt bereite er Alternativen vor zu Bellinzona. Damit ist der runde Tisch unter Druck. Seien die Drittkunden aber einmal ins Ausland abgewandert, dann kämen die kaum mehr zurück, sagt Sutter.
Dies hat natürlich dann zur Konsequenz, dass man in Bellinzona deutlich mehr Stellen abbauen müsste, als das man bisher geplant hat.
Informationen aus Luzern von Alexander Grass. 12.53 Uhr, bald 5.01 Uhr.
Hunger, Märkte, Politik. Die Probleme und Lösungen.
Wegen der rasant gestiegenen Nahrungsmittelpreise sind weltweit immer mehr Menschen von Hunger bedroht. Wie lange geht das so weiter und wann bremst der Preisboom wieder ab? Mit solchen Fragen haben sich die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und die Welternährungsorganisation FAO ausführlich beschäftigt. Fazit ihres Berichts: Die Preise werden in nächster Zeit wieder ein wenig sinken, aber nur langsam und nicht mehr auf das tiefe Niveau, an das wir uns in den letzten Jahren gewohnt hatten. Markus Smuckling berichtet.
Die gute Nachricht ist, die Grundnahrungsmittel Weizen, Mais und Reis, aber auch Milchprodukte sollten wieder billiger werden, allerdings nur langsam und nur ein bisschen. Ein Zurück zu den ganz billigen Preisen werde nicht stattfinden, meinen die FAO und OECD in ihrem gemeinsamen Bericht über die Entwicklung der Landwirtschaft in den nächsten 10 Jahren. Weizen, Mais und Reis sollen im Durchschnitt bis 2017 um 50% teurer sein als in den letzten 10 Jahren. Bei Fleisch und pflanzlichen Ölprodukten erwarten die FAO und OECD sogar, dass sie so teuer bleiben wie jetzt. Zucker werde gar bald massiv aufschlagen. Insgesamt gehen FAO und OECD aber doch davon aus, dass sich die Lage auf den Agrarmärkten etwas entspannen werde. Die Produktion nehme zu. Für Weizen und Mais sollte es Rekordernten geben. Da aber auch die Nachfrage steigt, werden keine großen Überschüsse erwartet. Die Lagerbestände dürfen nur langsam wieder größer werden. Jene Agrarprodukte sind besonders gefragt, die zu Treibstoffen verarbeitet werden können. Die USA würden in 10 Jahren schätzungsweise 40% ihrer Maisernte dafür verwenden. Höhere Nahrungsmittelpreise seien für manche gut, für manche aber schlecht, stellen die FAO und die OECD fest. Ganz besonders zu leiden hätten die armen Bevölkerungsschichten in den Städten der armen Länder. Sie müssten die Hälfte oder noch mehr der Einkommen für den Kauf von Nahrungsmitteln aufwenden. Selbst wenn die Nahrungsmittelpreise etwas sinken, könnten sich viele nicht ohne fremde Hilfe ausreichend ernähren, warnen FAO und OECD und fordern deshalb mehr humanitäre Hilfe für die am meisten von den steigenden Preisen betroffenen Bevölkerungen.
Am meisten von Hunger bedroht sind also die armen Städte in den armen Ländern. Am meisten beitragen gegen den Hunger könnten dort die Kleinbauern. Sie könnten den Ertrag ihrer Felder am meisten steigern. Einer dieser Bauern ist Henry Saragi aus Indonesien. Er ist im Moment auf Besuch in der Schweiz. Die Gegensätze zwischen der Landwirtschaft in seinem Land und in der Schweiz könnten nicht größer sein, müsste man meinen. Dass es stattdessen sogar Gemeinsamkeiten gibt, zeigt die Reportage von Freddy Gasse. Er war dabei, als Saragi eine Schweizer Bäuerin besuchte.
Ungewohnter Besuch bei Susan Hochuli im aargauischen Reitnau.
I'm Henry Saragi from Indonesia.
It's nice to see you here and for me it's a great honor.
Sie, die Schweizer Landwirtin und Grünen-Politikerin mit herausgeputztem Bauernhof im Surental, er, der ehemalige Kleinbauer aus Indonesien und amtierende Generalsekretär von Via Campesina, der weltgrößten Bewegung von Kleinbauern und Familienbetrieben. Auf Hochulis Hof treffen zwei Welten aufeinander.
Here we have
Doch während sie dem Gast den Pferdestall zeigt, ist von Gegensätzen vorerst wenig zu spüren, stattdessen gegenseitiges Interesse.
What about the horse for the agriculture?
Or no. I have a lot of people who are handicapped. And
Susan Hochuli erklärt Henry Saragi ihre Arbeit als Pferdetherapeutin und führt ihn dann hinaus auf die Gemüsefelder.
Wir haben Rüebli.
Nachdenklich hört Saragi zu. In Indonesien wäre die Landwirtschaft nicht weniger vielfältig, nur anders, wie er beim gemeinsamen Mittagessen erzählt.
Originally in the local area we have many material for the food. We have cassava, banana and corn, rice. We eat soya for making the tofu and tempeh.
Doch die indonesischen Bauern leiden, nicht wegen Ländern wie der Schweiz mit ihrem Gezänk um Subventionen und Abschottung gegen ausländische Konkurrenz. Nein, Indonesien leide an der Macht der internationalen Nahrungsmittelmultis und wie sie die indonesische Landwirtschaft umflügen.
We have problem now. Our farmers many changing from the food production.
Statt Lebensmittel für die eigene lokale Versorgung, Rohgummi, Palmöl oder Kakao für die Industrie. Was sind noch andere Unterschiede zwischen den Bauern in Indonesien und jenen in der Schweiz? In der Schweiz gäbe es im Vergleich verschwindend wenige Bauern und der Markt sei besser vor ausländischer Konkurrenz geschützt, erzählt Henry Saragi. Zudem seien die hiesigen Höfe im Vergleich riesig. In Indonesien, erzählt er, leben 2/3 der Menschen von der Landwirtschaft. Die meisten von ihnen beackern eine Fläche von weniger als einer halben Hektare. Trotzdem sieht er auch für die Schweizer Bauern Gefahren, auch wenn sie, wie die Familie Hochuli, 17 Hektaren bewirtschaften.
I think it's difficult for the continue of farmers in here because I don't believe for the competitions.
Während die Schweizer Bauern dem freien Weltmarkt ausgesetzt, so Saragi, wären ihre Produkte, beispielsweise Äpfel, kaum konkurrenzfähig gegen die Giganten aus Australien oder den USA. Deshalb sei ein geschützter Markt wie jener in der Schweiz eigentlich gut. Denn genau da setzt Saragis Organisation Via Campesina an, übersetzt der Weg der Bauern. Sie will keinen weltweiten Handel mit großindustriell produzierten Lebensmitteln, sondern setzt auf die Kraft der lokalen Märkte. Landwirtschaft solle vor allem die Ernährung der Bevölkerung sicherstellen. Dafür sollen Bauern souverän, also selbstständig entscheiden können, was sie wo und wie anbauen. Und damit würden sie auch etwas gegen den Welthunger ausrichten können.
But now, after the day-to-day
Saragi ist sicher, dass auch die Nahrungsmittelmultis die Botschaft hören. Nahrungsmittelsouveränität ist Saragis Rezept gegen den Welthunger.
We must implement the food sovereignty.
Sagt und verabschiedet sich von seiner Gastgeberin. Die zwei werden sich heute in Bern wiedersehen an einem Symposium über Landwirtschaft und Welthunger und freuen sich beide, die Bäuerin aus dem Surental und der Bauer aus Indonesien.
Punkt 1, das war Freddy Gasser über einen besonderen Hofbesuch im Aargau.